Ja, wir wollen auch heute wieder die Devas einladen, dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatra Gacchanto Devata Sadammang Monira Chasa Sonanto Sagamokadang Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, Rahula bekommt jetzt endlich die Antwort auf seine Frage. Und wir bekommen auch die Antwort vielleicht auf unsere Frage. Wie kann man die Achtsamkeit auf dem Atem so praktizieren, dass sie von großer Frucht und Nutzen ist? Und der Buddha stellt tatsächlich nochmal diese Frage und geht da nochmal ganz neu mit dem Rahula in Kontakt und sagt dann zum Rahula, Rahula, da begibt sich ein Mönch, wobei wir natürlich hier vielleicht uns ein bisschen anders ansprechen würden, da begibt sich der Übende oder die Übende in den Wald an den Fuß eines Baumes und setzt sich an den Fuß eines Baumes mit gekreuzten Beinen und richtet die Achtsamkeit, hat die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig. Achtsam atmet er ein, achtsam atmet er aus. Das sind so die ersten Anweisungen, die Buddha jetzt ganz, ganz speziell auf die Achtsamkeit auf den Atem geht. Was hier vielleicht ganz interessant ist, dass der Buddha dem Rahula empfiehlt, in einen Wald zu gehen, sich an den Fuß eines Baumes zu setzen. Und es ist schon bemerkenswert, dass der Buddha, ja, dass die Bäume so eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Begebenheiten, wo immer wieder Bäume auftauchen. Und hier gibt er wieder die Anweisung, dass der Rahula sich an den Fuß eines Baumes setzen soll. Und das sollte man nicht so einfach überlesen oder so drüber hinweggehen, sondern das sollen wir uns vielleicht auch einmal bewusst machen. Ja, was hat das denn zu bedeuten? Warum gibt er diese Anweisung, in den Wald zu gehen und am Fuß eines Baumes? Er sagt dann zwar auch, oder in eine leere Hütte zu gehen. Natürlich bedeutet es auf der einen Seite, einen Ort zu suchen, wo man Ruhe hat. Ich denke, hier haben wir tatsächlich auch einen Ort, wo wir einigermaßen Ruhe haben. Wenn Luigi auch zur Ruhe kommt. Man fragt sich manchmal, was er denn hat, gell? Was plagt ihn so oder was? Was hat er mit seinen Hennen vielleicht gerade am Laufen oder sind die Schafe wieder unterwegs oder was auch immer? Naja. Also wir haben hier eigentlich eine tolle Situation. Wir sind in einer Waldsituation und auch haben wir ja die letzten zwei Wochen immer wieder auch Übungen gemacht, wo wir in die Natur gegangen sind, wo wir zusammen auch Bäume entdeckt haben und einige von euch haben ja tatsächlich einen Baum als Lieblingsplatz auch gewählt und haben da, denke ich, auch schon ein ganz gutes, ganz eine gute Verbindung auch aufgebaut und vielleicht in einen engen Kontakt auch mit dem Baum gegangen und haben wahrscheinlich auch schon so die Ausstrahlung vielleicht von einem Baum mehr und mehr mitbekommen. Wir erinnern uns vielleicht an die Lebensgeschichte von Buddha, auch nicht ganz unwichtig. Buddha ist unter einem Baum geboren. Buddha ist unter einem Baum erleuchtet worden. Buddha hat unter Bäumen seine ersten Lehrreden gegeben und auch später auch immer wieder, es waren immer wieder Waldklöster, wo er seine Lehre gegeben hat. Und Buddha ist unter einem Baum gestorben. Buddha war sich sehr bewusst über die Ausstrahlung von Bäumen und von Wäldern. Er hat dieses Energiefeld, dieses Kraftfeld, das Bäume eben auch haben und auch ausstrahlen, er hat das natürlich, für ihn war das eine Selbstverständlichkeit, das zu spüren und das zu erleben. Und er hatte ja auch als Asket, bevor er dann unter den Bodhibaum gegangen ist, hat er als Asket ja auch schon in den Wäldern geübt und praktiziert, teilweise in sehr dichten Wäldern, so teilweise in den Lehrreden zu finden. Heute habe ich noch mehr Lehrrede durchgelesen, wo der Buddha selber auch berichtet, wie er selber auch praktiziert hat, wie er selber auch sich in den Wald begeben hat und wie er auch mit der Furcht auch praktiziert hat, die teilweise auch im Wald, also gerade wenn er dann in der Dämmerung war, wo die Furcht auch hochgekommen ist. Was auch eine ganz interessante und bemerkenswerte Situation ist, der Buddha hat auch Orte aufgesucht, die energetisch sehr intensiv waren. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir uns auch bewusst machen können. Wir sind ja jetzt in einer Phase des Retreats, wo wir ja nochmal ein bisschen tiefer kommen wollen. Und um tiefer zu kommen, braucht es Energie. Und wir haben eigentlich, wenn wir uns das nochmal bewusst machen, was haben wir die letzten 2 Wochen gemacht? Wir haben ganz, ganz viel Energiearbeit gemacht. Wir hatten es nicht so genannt, aber im Endeffekt war es sehr intensive Energiearbeit. Wir haben zum Beispiel kontinuierliche Achtsamkeit versucht zu praktizieren. Wir haben versucht, den Geist immer wieder zurückzuholen, immer wieder dabei zu bleiben, immer wieder zu sammeln, den Geist. Also auch energetisch betrachtet, immer wieder Energie zu sammeln, Energie aufzubauen. Wir haben versucht, so gut es uns möglich ist, den Geist nicht zerstreuen zu lassen. Etwas, was natürlich wahnsinnig viel Energie braucht. Und normalerweise, ja, verliert man in einem normalen Leben, verliert man eben die ganze Zeit diese Energie, die durch dieses Zerstreuen des Geistes eben verloren geht. Zerstreuen des Geistes, dass wir uns in der Welt der Sinne verlieren oder dass wir uns in der Welt der Gedanken eben verlieren und von einem zum anderen kommen und der Geist ganz einfach keine Energie zusammenbringt. Und dann haben wir auch gehört, dass negative Geistesformationen, dass das auch ganz, ganz viel Energie raubt. Ja? Wenn wir immer wieder in ablehnende Haltungen kommen, missgünstige Haltungen kommen, in anhaftende Haltungen kommen, in widerstrebende Haltungen, übelwollende Haltungen kommen, dass wir da auch natürlich unwahrscheinlich viel Energie immer wieder verlieren. Es weiß jeder, das ist jetzt nichts Neues, dass ein negativer Geist ganz einfach ein Energiesauger ist. Und wir dann uns wundern, dass wir vielleicht nicht genügend Energie haben. Und dann haben wir auch noch etwas kennengelernt, dass wir versucht haben, unsere blockierten Energiebahnen, unsere Verdichtungen, unsere Hindernisse so ihnen so zu begegnen, dass sich diese verdichtete Energie, diese gestockte Energie, diese vielleicht erstarrte Energie, dass die wieder ins Fließen kommen kann und dass die letztendlich heilen kann und befreit werden kann. Und es ist auch nicht unwichtig, dadurch bekommen wir natürlich auch sehr, sehr viel Energie. Könnte man vielleicht so mit einem Kompost auch vergleichen, da wo er auch Kompost, das sind ja eigentlich eher Abfälle, die wir wegtun und dann entsteht aber auch Energie, die wir dann wieder für den Garten zur Verfügung haben. Und ähnlich ist es vielleicht mit unserer mit unserem inneren Kompost, wo wir auch vielleicht das ein oder andere auf den Komposthaufen tun, loslassen. Und dann ist diese Energie, die dann da ist, die ist natürlich auch wieder wichtig, dass wir diese befreite Energie als Unterstützung auch haben. Also das sind alles Möglichkeiten, die wir praktiziert haben, wo wir ja zumindest einigermaßen dran sind. Und das ist auch interessant, das sind alles Möglichkeiten, wie wir das rechte Bemühen entfalten können. Das rechte Bemühen ist der sechste Schritt auf dem achtfachen Pfad und das rechte Bemühen wird von der rechten Achtsamkeit gefolgt. Also rechte Achtsamkeit hat als Vorbedingung das rechte Bemühen. Das rechte Bemühen bedeutet unheilsame Geistesformationen, die schon hochgekommen sind, nicht weiterführen. Unheilsame Geistesformationen, die noch nicht hochgekommen sind, nicht hochkommen lassen. Heilsame Geistesformationen, die noch nicht hochgekommen sind, entfalten. Und heilsame Geistesformationen, die schon hochgekommen sind, erhalten. Vermeiden, überwinden, entfalten, erhalten. Vermeiden, überwinden von unheilsamen Geistesformationen, entfalten, erhalten von heilsamen Geistesformationen. Also wir haben bei den Entfalten, Erhalten von heilsamen Geistesformationen haben wir natürlich die Kunst des Nichtreagierens erlernt, die Gelassenheit geübt. Wir haben die vier Brahma-Viharas kennengelernt und geübt, oder zumindest einigermaßen geübt, haben zumindest ein Verständnis dafür bekommen und wir sind ja immer dabei, die auch zu üben. Wir haben auch versucht, rechte Erkenntnis zu etablieren. Wir haben ja versucht, die vier edlen Wahrheiten zu verstehen, ein gewisses Verständnis auch zu haben. Das ist natürlich etwas sehr Heilsames zu entfalten. Ja, wir haben versucht, das Anhaften immer wieder loszulassen. Wir haben durch dieses, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst, also da auch aus diesen unheilsamen Geistesformationen rauszukommen. Ja, und dann haben wir auch dieses Wahlprogramm kennengelernt. Wir haben Was kann ich tun kennengelernt. Wir haben die Arbeit mit den Elementen kennengelernt und alles hilft uns dabei, Blockaden, Verdichtungen, die wir in uns haben, nicht weiter fortzuführen, sondern Blockaden, denen Raum zu geben, wahrzunehmen, Raum zu geben und sie heilen zu lassen. Sodass wir dann auch die Energie von diesen blockierten, erstarrten Energiemustern oder Energiesystemen, dass wir die zur Verfügung haben. Was hier vielleicht ganz interessant ist, ich hatte da eine Lehrrede erwähnt, wo der Buddha selber beschreibt, wie er praktiziert hat. Und er war durchaus auch mit Hindernissen geplagt. Also es war jetzt nicht so, dass der Buddha sich aufs Kissen gesetzt hat oder unterm Baum gesetzt hat und dann gleich die Erleuchtung erlebt hat, sondern er hat ja auch intensivst praktiziert. Er hat sechs Jahre intensive Askese praktiziert, also wo man denkt, ja, also was für eine Praxis er da gemacht hat, wo er ja auch sozusagen vielleicht auch sich selber beweisen wollte oder einen Weg gegangen ist, wo er eben für sich selber erkannt hat, weiter kann man auf diesen Weg nicht gehen. Also eine extremere Askese gibt es ganz einfach nicht. Also Buddha ist da auch in ein Extrem gegangen. Vorher hat er in einem Königshaus gelebt, wo alles für ihn da war, wo er die Gier, die Sinnesvergnügungen extrem ausleben konnte. Also dieses Extrem hat er erlebt und dann hat er eben das andere Extrem erlebt, diese extreme Askese. Und er hat das sechs Jahre praktiziert und hat dann kurz bevor er gestorben ist, hat er sich innerlich nochmal die Frage gestellt, ist das der Weg zur Befreiung? Und dann kommt innerlich eine Stimme, eine innere Weisheit, die ihm dann sagt, nein, das ist nicht der Weg zur Befreiung. Ich habe mir mal gedacht, wo ich das so gelesen habe, habe ich mir mal gedacht, warum hat er diese Frage nicht schon früher gestellt? Warum hat er das vielleicht nicht schon nach einem Jahr gestellt? Warum hat er da 6 Jahre diese Askese praktiziert? Ja, er hat es eben so gemacht. Er ist da bis ins äußerste Extrem gegangen und hat sich dann diese Frage gestellt und es kam die Antwort hoch, nein, das ist nicht der Weg zur Freiheit. Und dann stellt er eine zweite Frage, gibt es einen anderen Weg zur Freiheit? Und dann kommt auf diese Frage als Antwort ein Kindheitserleben hoch, wo er ja, unterm Rosenapfelbaum gesessen ist, auch wieder interessant, wieder unter einem Baum gesessen ist und seinem Vater bei einem zeremoniellen Pflügen zugeschaut hat. Und er ist da so ja, in ein tiefes Sein gekommen, es wird gesagt, er ist ein vertiefte Bewusstseinszustände gekommen und hat da einen Seinszustand erlebt, der eben ganz anders war wie das, was er sonst erlebt hatte. Und dieses Erlebnis, diese Erinnerung kommt wieder hoch, als er sich die Frage stellt, gibt es einen anderen Weg zur Befreiung? Und dann fragt er, ist das der Weg zur Befreiung? Und dann kommt innerlich die Antwort, ja, das ist der Weg zur Befreiung. Ja, und wir wissen aus der Überlieferung, dass Buddha dann diesen Weg der Askese aufgegeben hat und dann wieder angefangen hat zu essen. Er wurde dann auch ja, von Devas und auch Menschen versorgt, sodass er wieder, dass der Körper wieder zu Kräften gekommen ist. Ja, und als der Körper dann zu Kräften gekommen war, hat er sich dann tatsächlich irgendwann, und natürlich nicht der Körper nur gekräftigt war, sondern Geist eine Qualität hatte, die äußerst kraftvoll war, die äußerst energetisch war, hat er sich dann eben unter diesem berühmten Bodebaum gesessen. Ja. Warum hat er sich da wieder unter dem Baum gesetzt? Ja. Vielleicht war es besonders bequem. In Indien gibt es ja auch tolle Bäume, also wo so die Wurzeln so hoch sind, wo man dann auch das Gefühl hat, man sitzt da so richtig eingebettet und ist richtig beschützt von dem Baum und fühlt sich da total wohl. Und dann dehnt man sich, vielleicht ist der Baum auch genau die richtige Form, man lehnt sich an und hat dann das Gefühl, man wird so richtig getragen von dem Baum, man ist richtig beschützt von dem Baum. Man kann sich so richtig reinfallen lassen, man ist so, ja, so richtig getragen von dem Baum. Und es ist auch so. Also wenn man sich mehr mit Bäumen beschäftigt, weiß man auch, die haben eine große Schutzfunktion auch, der wir uns anvertrauen können. Ja. Nicht nur der Buddha kann das machen, wir können es auch machen. Und sie haben eine hohe energetische Ausstrahlung. Wenn wir vielleicht jetzt schon etwas spürsamer geworden sind und uns vielleicht immer wieder in die Nähe von Bäumen auch begeben, dann kann man erspüren, wie dieses Energiefeld von einem Baum schon meistens da anfängt, wie groß die Krone ist. Also versucht es vielleicht auch mal für euch auch zu entdecken und zu erspüren. Da, wo die Krone, so weit wie die Krone reicht, so weit geht meistens schon das Energiefeld eines Baumes. Natürlich tut man sich ein bisschen leichter, wenn man bei einem alten Baum ist. Ja, bei den zwei Fichten da ist jetzt der Zugang ein bisschen gestört, aber man kann noch so ein bisschen an den Bäumen vorbeigehen und hat dann trotzdem noch den Zugang zu diesen zwei alten Fichten. Und dann einmal zu schauen, wo fängt denn das Energiefeld von den Fichten an? Und es ist total interessant. Und dann mit einer gewissen Wertschätzung und mit einem gewissen Respekt sich dem Baum immer mehr nähern und dann spüren, dass das Energiefeld immer stärker wird und dann vielleicht geht man zu dem Stamm des Baumes hin und spürt ganz, ganz deutlich, ja, ich kann dieses Energiefeld des Baumes, kann ich ganz, ganz deutlich spüren. Vielleicht vorher auch, wie wir schon erwähnt haben, nochmal um Erlaubnis bitten, ob wir uns dem Baum auch annähern dürfen, ob wir dieses Energiefeld betreten dürfen und nicht so hoppla hopp, hier komme ich. So wie es mir gegangen ist, wo ich in diesem Wald war, in dieser Fichtenmonokultur Jungwald war, wo ich dann auch so irgendwie einfach so reingestolpert bin und irgendwie keine Achtung hatte, keine Würdigung hatte für diesen Ort. Klar kann man sagen, ja, ist es ein Ort, der Achtung verdient? Natürlich ist es ein Ort, der Achtung verdient. All diese Lebewesen, die sich in diesem kleinen Wald befinden, haben natürlich unseren Respekt und unsere Achtung und unsere Wertschätzung. Diese Fichten können ja nichts dafür, dass sie da so eng gepflanzt wurden. Ich war jetzt gestern nochmal an dem Ort dort und bin wieder reingegangen und habe also das auch wieder bezeugt und habe dann auch mich wieder von diesem Wald berühren lassen. Und das ist ganz, ganz schön, auch in dem Wald zu sein. Das ist tatsächlich auch nicht nur ein Gefühl der Traurigkeit, sondern es ist auch ein Gefühl der Verbundenheit, dass wir da reingehen können und diese Verbundenheit auch zu diesen vielleicht nicht so wertgeschätzten oder nicht so, ja, so gut behandelten Bäumen auch zu erleben. Auch das ist eine Möglichkeit, Kontakt zu Bäumen aufzunehmen. Und natürlich umso schöner, wenn man einen alten, schönen Baum findet, einen kraftvollen Baum findet, wobei es ist gar nicht so einfach. Wir hatten uns als Forschungsobjekt vorgenommen, in Bayern einmal so die alten Bäume aufzusuchen. Es gibt kaum noch alte Bäume in Bayern. Also es ist interessant. Also man würde denken, ja, das muss doch voll sein. In Bayern ist doch eine große Wertschätzung auch da für den Wald und für Bäume. Es gibt kaum noch alte Bäume, wirklich alte Bäume. So vielleicht, sagen wir mal so 150 Jahre, das kann man noch finden. Aber einen Baum zu finden, der 200, 300 oder 100 Jahre alt ist oder noch älter ist, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es gibt so Bäume und so einen Baum aufzusuchen, ist ein Erlebnis. Also wir haben einmal einen Baum aufgesucht, der in der Nähe von Rosenheim ist, eine alte Buche. Und als wir uns dem Walter angenähert haben, da hat schon also wirklich einige Meter vor dem Waldrand hat man schon das Energiefeld von dem Baum gespürt. Und dann ist man in den Wald reingegangen und dann waren es noch so 30, 40 Meter bis zu dem Baum und man ist unwillkürlich, also sind wir alle stehen geblieben und boah. Und dann hat man natürlich den Baum da vorne schon gesehen und also wir waren alle, die da dabei waren, waren wir alle total berührt und dann sind wir langsam, ganz langsam, also wir haben das nicht abgesprochen gehabt, sondern ganz, ganz langsam haben wir uns dem Baum angenähert und dann so 5 Meter vor dem Baum noch mehr innegehalten und das gespürt, also da war das Energiefeld dann schon unglaublich stark und dann sind wir zu diesem Baum dann tatsächlich irgendwann dann hingegangen und haben den ja so umfasst. Und dann haben wir, ich weiß nicht mehr, 5 oder 6 so Armlängen haben wir gehabt, wie diese Buche ist. Also das kann man sich dann ungefähr vorstellen, was das für ein Kaliber war und was dieser Baum für eine Ausstrahlung hatte. An so einem Baum zu sitzen und zu meditieren, bringt natürlich unwahrscheinlich viel Energie. Und der Buddha hat natürlich das auch gewusst. Er hat sich auch unter einen Baum gesetzt, wo unwahrscheinlich viel Energie da war. Und Energie brauchen wir, um tiefer zu kommen. Ich vergleiche es manchmal, diese Energiearbeit oder diesen energetischen Vorgang vergleiche ich manchmal mit einer Rakete, die auch drei Stufen hat. Und dann ist die erste Stufe, hat ihre ganze Energie gezündet und dann wird das abgeworfen, dann kommt die zweite Stufe und dann kommt die dritte Stufe. Und da ist ja wahnsinnig viel Energie enthalten. Und diese Energie ist notwendig, um diese Erdatmosphäre zu durchbrechen. Wenn die Erdatmosphäre durchstoßen ist, dann ist kaum noch Energie nötig. Und ich vergleiche das manchmal mit unserer Sinneswelt, unserem Anhaften an dieser Sinneswelt. Wenn wir mal all unsere Energie sammeln und durch diese Sinneswelt durchstoßen, in die feinstoffliche Welt, dann ist es eher selbstverständlich oder einfach, in dieser feinstofflichen Welt zu bleiben, wenn man mal wirklich durchgestoßen ist, in dieser feinstofflichen Welt zu bleiben, und es ist ein Zustand der Mühelosigkeit. Vorher, bis man damit durchgestoßen ist, braucht es unwahrscheinlich viel Mühe, immer wieder diese kontinuierliche Achtsamkeit, immer wieder den Geist zurückzuholen, immer wieder davor bewahren, dass er sich zerstreut, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das ist auch das Geheimnis, diese Energiearbeit in Bezug auf kontinuierliche Achtsamkeit zu praktizieren. Immer wieder den Geist zurückholen, so gut es uns möglich ist. Ohne, und das ist jetzt natürlich auch wieder die Kunst, ohne dabei Druck auf sich selber auszuüben, sondern aus dem Wissen heraus, ja, das ist eine Energiearbeit. Ich hole den immer wieder zurück, ich hole den immer wieder zurück. Dann auch dieses Ersetzen von Negativität. Ich erlaube das immer weniger. Ich versuche immer öfter aus dieser Grube da auszusteigen, dieses schöne Gedicht, das da unten am Treppenabsatz ist. Ich versuche immer schneller da rauszukommen und nicht in diese Opferhaltung oder in diese beleidigte Leberwursthaltung oder was immer wir da für eine Haltung einnehmen, da reinzurutschen und dann, ja, weil eben da. Da gibt es immer Gründe. Natürlich, auch in so einem Retreat, ich hatte ja heute eingeleitet und habe gesagt, also es gibt eigentlich keine bessere Situation als in der Situation, in der wir uns momentan befinden. Wir haben diesen Segen einer menschlichen Geburt. Da hatte ich einmal das Kleines gegeben von der Schildkröte mit dem hölzernen Jo. Wir haben einen spirituellen Weg gefunden, der uns systematisch Anweisungen gibt, wie wir rauskommen aus jeglichem Leid. Es ist auch einzigartig. Also in dem Bezug ist die Buddha-Lehre tatsächlich ganz, ganz einzigartig. Der Buddha hat 45 Jahre gelehrt und hat von allen Blickwinkeln hat er uns den Weg aufgezeigt. Letztendlich ist es natürlich immer wieder der achtfache Pfad, den er erklärt hat. Aber wirklich von allen Blickwinkeln, den wir uns noch vorstellen können, hat er das erklärt, sodass für jeden Einzelnen eigentlich auch Werkzeuge vorhanden sind und vielleicht spezielle Tricks auch auftauchen, die wir verwenden können. Ja. Ja, dann hat er uns sogar an seinem eigenen Leben teilhaben lassen und hat gesagt, wie er praktiziert hat, als Furcht hochgekommen ist, als Angst hochgekommen ist. Er war auch im Wald, alleine im Wald. Ja, und was ist passiert? Auch ihm ist Angst geworden, also wo man denkt, das kann doch jetzt nicht sein. Diesem großen Bodhisattva, dass der Angst hat. Bitte nicht jetzt in die Haltung verfallen, ja, wenn der schon Angst hat, ja, was soll ich dann machen? Also dann kann ich ja gleich wieder aufgeben. Ja. Also bitte nicht. Wir sind mit diesem Weg in Kontakt gekommen, weil wir die Reife haben. Ja. Segen einer menschlichen Geburt, Segen einen Weg zu finden, Segen so einen Platz zu finden. So, ja. Und den Segen jetzt seit 4 Wochen hier sein zu können. Und jetzt haben wir noch 2 Wochen, wo man schon denkt, also so was ich in den Gesprächen mitbekommen habe, schon einiges abgearbeitet haben und da war auch einiges los, muss ich auch sagen, und das ist auch okay. Und jetzt, denke ich, kommen wir in eine Phase, wo wir noch mal ein bisschen tiefer gehen können, wo wir vielleicht auch die ein oder andere Blockade auch schon aufgelöst haben, wo wir vielleicht auch schon mehr Vertrauen auch entfaltet haben, wo wir heilsame Qualitäten entfaltet haben und wo wir vielleicht die Energie immer mehr zur Verfügung haben, die auch aus diesem Aufarbeiten oder Heilen von diesen blockierten Energien kommen. Wie hat es der Buddha gemacht? Natürlich auch total interessant. Er hat sich gedacht, wenn ich Gehmeditation mache und Angst kommt hoch, weil irgendein Geräusch war, ein Pfau hat vielleicht im Unterholz ein Geräusch von sich gegeben oder irgendein Ast ist runtergefallen oder irgendwas ist passiert, also nichts Dramatisches. Und Furcht kommt hoch. Und dann denkt er, warum soll ich mich da verändern? Warum soll ich was anderes machen? Warum soll ich weggehen? Ich könnte ja auch bei dem bleiben, was ich gerade mache. Also die Achtsamkeit auf das Gehen beibehalten. Interessant, so eine einfache Anweisung, so hat der Buddha praktiziert. Oder wenn ich gerade sitze, ja, ich könnte doch bei der Achtsamkeit beim Sitzen bleiben. Oder wenn ich gerade stehe, ich könnte doch, wenn ich da stehe, ich könnte doch einfach die Achtsamkeit auf Stehen richten, dass ich jetzt stehe und das Stehen mir bewusst mache. Also den Geist nicht von dieser Situation vereinnahmen lasse, Also nicht in Besitz nehmen lasse, haben wir ja auch schon davon gesprochen, sondern ich bleibe bei dem, was ich mache. Ich bleibe bei der Achtsamkeit vielleicht auf dem Atem. Und bleibe da dabei. Und indem ich da dabei bleibe, überkomme ich diese Furcht. Und dann heißt es beim Buddha in dieser Lehrrede, auch in der mittleren Sammlung, die vierte Lehrrede in der mittleren Sammlung, wo er eben beschreibt, wie er Furcht und Schrecken überkommt. Und dann beschreibt er eben, unendliche Energie wurde in mir frei. Interessant. Unendliche Energie wurde in mir frei. Und diese Energie hat er dann verwendet, um tiefer zu kommen, um einen Durchbruch zu schaffen. Es ist übrigens etwas, was auch in den klassischen Theravada-Ländern immer wieder auch praktiziert wird, vor allem auch in der Waldtradition in Thailand und auch in Burma, wo ja auch, ja, soweit es noch Wälder gibt, auch Übende immer wieder auch den Rückzug auch aufsuchen. In Thailand, ja, ist es fast nicht mehr möglich, noch so Wälder zu finden, wo man den Rückzug praktizieren kann. Burma noch eher, aber auch da findet eine unglaubliche Abholzung statt. Also ja, Holz wird in der ganzen Welt gebraucht. Und natürlich ist das eine große Einnahmequelle für so ein Land, für so ein armes Land wie Burma. Und irgendwie müssen ja das Militärische, müssen ja auch ihre Waffen bezahlen. Ja, die werden ihnen ja auch nicht geschenkt. Und da ist eben Holz ist auch eine wichtige, ja, Bezahlquelle. Aber da gibt es immer wieder noch Geschichten von Mönchen, vor allem, die überliefert sind, die sich speziell extreme Situationen suchen, um diese Arbeit sich zu ermöglichen, durch Angst durchzukommen. Das ist eigentlich auch eine traditionelle Praxis, die ja, von Mönchen und Nonnen praktiziert wird, wo man zum Beispiel sich auf den Friedhof setzt oder auf ein Leichenfeld, also nicht auf so einen schön gepflegten Friedhof wie bei uns, sondern auf ein Leichenfeld. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Leichenfeld gesehen habt, ob ihr schon mal in Asien wart und so ein Leichenfeld gesehen habt. Ich habe einmal in Indien war das, in der Nähe von dem Ashram vom Ramana Maharshi, konnte ich auf so einem, ja, Leichenfeld ist jetzt fast übertrieben, aber es war ein Friedhof, wo durchaus auch der ein oder andere Knochen oder Schädel noch rumgelegen ist. Und da zu praktizieren, also da gehört schon viel, viel Reife dazu, würde ich jetzt so sagen. Also allein in der Nacht, allein in den Wald zu gehen, ist schon für manche eine gewisse Herausforderung. Oder in der Nacht über einen Friedhof zu gehen, aber da jetzt eine ganze Nacht dabei zu verweilen auf seinem Leichenfeld. Also da braucht schon auch einen gewissen Mut und auch eine gewisse Reife. Was wahrscheinlich da passiert, ist, dass natürlich Angst hochkommt. Und wenn man dann durch diese Angst durchkommt, dann kann es eben unendlich viel Energie wieder befreien. Es gibt Mönche, die sich in den Wäldern auf einen Pfad hinsetzen, wo sie wissen, dass der Tiger da auf und ab geht. Ja? Also das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, also da würden wir ja sagen, ich bin doch nicht verrückt und gehe an einen Platz, wo ich weiß, da könnte der Tiger kommen. Also, und dann kommt der Tiger. Und da gibt es eben diese Geschichten von den Mönchen. Und dann kommt der Tiger. Ja? Oder zumindest in der gar nicht weiten Entfernung hört man das Gebrüll eines Tigers. Ja, und was passiert? Natürlich alle Angst, die man sich nur vorstellen kann, kommt hoch. Klar. Und dann gehen die durch diese Angst durch, diese Übenden. Naja, vielleicht sollten wir uns vielleicht nicht gerade auf den Tigerpfad setzen, sondern uns mit den Ängsten konfrontieren, die eh vielleicht hochkommen in so einem Retreat. Auch da, wir haben auch, könnte man sagen, für unsere Verhältnisse schon auch eine extreme Situation. Wir sind hier 4 Wochen ohne das Übliche, ohne das Bekannte, ohne das Gewohnte. Ja, wir sind hier 4 Wochen in einer schon für uns, denke ich, auch außergewöhnlichen Situation. Und ich bin mir sicher, dass bei allen immer wieder auch Ängste hochkommen. Ja, manchmal ist es die Angst vor irgendwas, was man in der Natur vielleicht finden könnte. Manchmal ist die Angst da, dass man von seinen schwierigen Emotionen überschwemmt wird. Manchmal ist die Angst da, noch weiter loszulassen, weil man nicht weiß, wie es dann in der Meditation weitergeht. Ja, manchmal ist die Angst da, dass wir vielleicht nicht die Kraft haben, dass wir so ein Retreat 4 Wochen lang durchhalten. Auch das kann sein. Also wir haben bestimmt alle schon irgendwelche Ängste gehabt, oder? Man kann ja mal nachfragen. Ist hier jemand, der jetzt die letzten 2 Wochen keine Ängste hatte? Ruhig auch sich mal melden. Also ich gebe es zu, auch bei mir sind immer wieder mal auch Ängste hochgekommen. Hoffentlich kann ich die Gruppe gut zusammenhalten. Hoffentlich kommen wir durch gewisse Blockaden auch gruppendynamisch durch. Hoffentlich dies und jenes, hoffentlich dies und jenes. Also, ja. Pema Chödrön, eine ganz, ganz bekannte Nonne aus der tibetischen Tradition, die hat ganz tolle Bücher auch geschrieben, ganz tolle Praxismöglichkeiten auch aufgezeigt, auch für unseren westlichen Geist. Und eines ihrer Bücher heißt, geh an die Plätze, die du fürchtest. Also auch eine Anweisung, geh an die Plätze, die du fürchtest. Also eben sich mit dieser Angstenergie auch mal auseinanderzusetzen. Geh an die Plätze, die du fürchtest. Vor was haben wir am meisten Angst? Wo kommt am meisten Angst hoch? Ja. Angst vor Verletzung, Angst vor Spinnen, vor Schlangen, vor Kröten, vor Zecken, vor dem Fuchsbandwurm. Ja, ich denke, wir haben alle da auch gewisse Ängste in Bezug auf Tiere. Also ich hatte früher immer starke Angst vor Spinnen. Weiß nicht warum, keine Ahnung. War halt so da. Und dann habe ich immer wieder so geübt, also Spinnen auch ein bisschen anders zu betrachten. Also ich habe mich dem auch gestellt, oder sagen wir mal so, ich stelle mich dem immer wieder. Sind nach wie vor noch nicht meine Lieblingstiere, aber das Verhältnis hat sich schon total entspannt, so könnte ich es vielleicht sagen. Und es gelingt mir immer wieder schon mal eine Spinne jetzt auch anzufassen, ohne dass dann so eine komische Reaktion kommt, Spinne anzufassen und sie rauszutun. Früher habe ich es so gemacht, dass ich es mit dem Glas und dann mit der Postkarte dann so rein, das ging dann schon gut. Ganz am Anfang war es auch das nicht ganz einfach so, das Glas zu heben und jetzt mit der Spinne und so, hoffentlich, ja. Also da bin ich jetzt schon ein bisschen weiter. Inzwischen ist natürlich eine Spinne ein willkommenes Übungsobjekt. Also vielleicht habt ihr, wie gesagt, vielleicht habt ihr da auch was. Ja, dann natürlich die Angst vor Verletzung, die Angst vor dem Tod. Letztendlich münden alle Ängste immer in Angst vor Vernichtung, in Angst vor Tod. Ne? Dann wurde in Amerika wurde eine Untersuchung gemacht und dann wurde festgestellt, die größte Angst ist, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Interessant, dass das bei der Untersuchung rausgefunden wurde, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Ja, warum hat man da Angst? Ja, weil vielleicht das Ego, das Ich, Schaden erleiden könnte. Ja. Dass man sich blamiert, dass man einen Faden verliert, dass man einen Blackout hat, dass einem nichts mehr einfällt, ja. Dass man vielleicht falsche Dinge sagt, dass irgendwie nicht gut ankommt, was auch immer. Das ist ganz einfach so dieses Image, diese Sicht, ja, das, was man von sich selber hat, dass das irgendwie einen Kratzer bekommen könnte oder vielleicht sogar saubere Dulle bekommen könnte. Ja. Ich denke, jeder, der schon mal einen Vortrag gehalten hat, weiß das, dass das tatsächlich stimmt. Also Angst vor einer großen Gruppe von Menschen zu sprechen. Eins der tiefsten Erlebnisse, das ich da hatte, war mal bei einem Borderline-Kongress, zu dem ich eingeladen wurde, um über Achtsamkeit zu sprechen. Ja, und ich war dann schon rechtzeitig da, also dass ich mich da auch ein bisschen orientieren konnte. Und ja, das war so, ich war, glaube ich, gute Stunde vorher da und konnte mich so ein bisschen orientieren, wo ist denn der Raum, und der Hauptvortragsraum war so ein großer Hörsaal. Ja. Und ich bin dann oben, konnte ich die Tür aufmachen und konnte mal in den Hörsaal reinschauen. Und da war gerade, der Hörsaal war voll, vorne war ein Sprecher, der mit so das, wie man heute so einen Vortrag hält, mit Beamer und all die Sachen war der ausgerüstet und hat da seine Tabellen gehabt und hat eben von den wissenschaftlichen Untersuchungen, was eben so im Bereich der Borderline-Forschung stattgefunden hat, das hat er halt präsentiert. Und ich habe das gesehen, wo diesen Vortragsraum und unten die Bühne, wo man ganz klein da unten ist. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, du hast jetzt aber kein Material dabei, wo du dann auch am Beamer bedienen kannst oder dich am Beamer festhalten kannst oder an irgendwelchen Tabellen festhalten kannst, sondern du sprichst von dem, was eben da ist, was aus dem Herzen kommt und musst halt irgendwie damit zurechtkommen. Aber das Herz hat schon ganz schön angefangen zu pochen, also da ist schon auch eine gewisse Angst hochgekommen. Und dann habe ich mich irgendwo an einem Ort begeben, wo es ganz ruhig war, wo ich nochmal praktizieren konnte und habe mich hingesetzt und habe mir ganz einfach die Angst angeschaut und habe versucht, dieser Angst Raum zu geben. Wahlprogramm. Wahrnehmen, okay, da ist jetzt eine Angst da. Das zieht es ganz schön darauf. Also vom Solarplexus geht es darauf und so ja, die Gliedmaßen sind auch nicht so ganz beweglich, die sind auch ein bisschen dumpf. Annehmen, Raum geben, ja, es ist okay, es darf sein. Und heilen lassen. Und das habe ich dann so eine gute halbe Stunde gemacht. Und dann bin ich dann da reingegangen in den Vortragssaal und war dann unten gesessen. Und es war gar nicht so schlimm, wie ich mir gedacht habe. Ja, das ist ja oft so, dass wir oft so eine Angst haben vor etwas, was dann gar nicht so eintritt, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Also oft ist dann noch die Angst vor der Angst, die dann kommen könnte, wenn ich da unten sitze und wenn dann ich von Angst überschwemmt wäre, ja, was soll ich dann noch sagen? Ja. Und dann war ich da gesessen und habe mich eigentlich dann ganz wohl gefühlt. Wahrscheinlich bedingt durch diese Arbeit, die ich da gemacht habe vorher. Also eine Praxis, die auch der Buddha gemacht hat, also wo wir uns nicht schämen müssen, dass wir Angst haben, sondern der Buddha hat auch so praktiziert. Vielleicht zum Abschluss von dem heutigen Vortrag möchte ich nochmal sagen, wie wichtig es ist, dass wir diese Energiearbeit machen, wie wichtig es ist, dass wir dieses Rechte bemühen, vermeiden, überwinden, entfalten, erhalten, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Dass wir diese kontinuierliche Achtsamkeit praktizieren, dass wir nicht erlauben, dass der Geist sich immer wieder zerstreut, dass wir nicht erlauben, dass der Geist immer wieder in die Negativität abgleitet. Und dann können wir, dass wir diese Läuterungsarbeit machen, blockierte Energien befreien. Und dann vielleicht auch uns bewusst machen, dass es Orte gibt, wo besonders viel Energie auch da ist, am Fuße eines Baumes. Oder in einer Meditationshalle. Das ist ja auch ein Ort, wo schon viel meditiert wurde. Auch Gruppenenergie kann total unterstützend sein. Auch Mantra kann unterstützend sein. Oder mal in der Pagode zu meditieren, ist ein totaler Kraftort. Die Pagode ist ein unglaublicher Kraftort. Da zu meditieren kann uns energetisch auch sehr, sehr unterstützen. Ich habe schon Leute gehört, also vor allem auch Besucher, die haben gesagt, sie können da gar nicht verweilen, da ist so still, so eine starke Ruheausstrahlung in der Pagode, also dass sie gar nicht das aushalten konnten. Schauen, was für uns gut ist. Immer auch in der Balance bleiben. Buddha hat davon gesprochen, dass starke Energie auch von einer starken Sammlung auch begleitet sein muss. Wenn zu viel Energie da ist, dann sich um die Sammlung wieder kümmern, dass der Geist gesammelt ist, dass er gesammelt bleibt. Vor allem, wenn er in eine Unruhe reinkommt, wenn er zu energetisch ist, dann vielleicht auch einmal rausgehen und Ist vielleicht auch für manche ganz hilfreich, gerade an so einem Tag wie gestern, einmal richtig einen langen Spaziergang zu machen und sich richtig einmal auszupowern. Kann auch hilfreich sein. Oder wenn zu wenig Energie da ist, kann auch ein energetischer Spaziergang kann total unterstützend sein. Dann müssen wir schauen, wie kriegen wir mehr Energie. Also all die Methoden, die ich gerade nochmal angesprochen habe, sind geeignet und vielleicht, wenn das nicht ausreicht, körperlich sich zu betätigen und dadurch vielleicht in eine Energie zu kommen. Bei Müdigkeit schauen, dass Energie reinkommt, wenn zu viel Energie ist, sich um die Sammlung bemühen. Ja. Yeah.